Genau. Amen. Ich schieße gern vorweg, wenn ich wo predige, glaub mir nichts einfach nur, weil ich sage, sondern nimm der Bibel und prüf alles nach. Ja. Bin sicher, dass die wird das unterstützen. In meinem Fall, wenn da irgendwas vorkommt, hoppla, das ist aber jetzt nicht biblisch, beschwer dich beim Steve. Er war nämlich mein Mentor in der Bibelschule. Er hat gesagt, ich darf die Schmähs machen, wenn er weg war. Na, Spaß beiseite. Ich kenne Steve schon eine Zeit lang und ich bin wirklich, er ist so ein cooler Pastor und wir haben ihn nur mit schwerem Herzen gehen lassen in Wales. Halleluja. Der Titel meiner Botschaft heute ist Nicht genug oder Ne bis in idem. Kommen wir später noch dazu. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, irgendwie nicht genug zu sein? Wahrscheinlich alle von uns. Vielleicht nicht stark genug, nicht blond genug, nicht dunkel genug, ja, nicht groß genug, nicht reich genug, nicht gebildet genug. Wir kommen oft zu diesem Punkt, wo wir denken, boah, ich krieg das alles nicht mehr auf die Reihe. Es wird mir zu viel. Die Anforderungen des täglichen Lebens werden irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wir sind von klein auf gedrillt, irgendwie Leistung zu bringen und zu produzieren. Und wir haben es irgendwo vergessen, dass es nicht um das geht, was wir tun in erster Linie, wir haben das Sein vergessen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss mich immer wieder erinnern daran, dass es nicht nur ums Tun geht, sondern auch ums Sein. Und ich darf sein. Ja. Im Englischen gibt es einen coolen Wortwitz, sagt man, we are human beings, not human doings. Und so sehr wir uns aber bemühen, irgendwie merken wir, wir kommen immer wieder ans Ende und schaffen eigentlich nicht das, was wir vielleicht an uns selber an Anforderungen erhalten oder wir denken, dass die Bibel sagt, wie wir sein sollen oder in der Arbeit, auf der Uni, in der Schule. Wenn du heute, wenn es dir so geht oder es ist dir schon mal so gegangen, du bist halt am richtigen Platz, genau, es gibt halt was Gutes. Ich glaube, es wird dich segnen. Im Alten Bund waren Gottes Anforderungen an sein Volk schon relativ hoch. Ja. Es gab über 600 Gebote. Ja. Die meisten von uns haben schon Schwierigkeiten mit den 10 Geboten, die überhaupt aufzuzählen. Also ich schließe mich mit ein. Ich wüsste nicht, ob ich alle 10 jetzt zusammenbringe. Aber dann kommt Jesus und was hat er gesagt? Er erhöht den Standard sogar. Er erhöht den Standard der Gebote. Im Alten Bund heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Das kennen wir wahrscheinlich, das 6. Gebot. Was sagt Jesus? Wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, hast du schon im Herzen Ehebruch begangen. Männer werden jetzt kleiner, ja. Wir sind einfach optisch geprägt und bemerken Dinge sehr schnell. Da können wir gar nicht anders. So. Und in der heutigen Zeit ist es schwierig, weil du musst zum Beispiel beim Autofahren, ja, kannst nicht die Augen zumachen. Und eine kleine Hilfestellung hier. Wenn ein Vogel, ein Gedanke als Vogel über deinen Kopf fliegt, kannst du nichts dafür, okay? Aber du bist ein bisschen verantwortlich, wenn er auf deinen Kopf landet und ein Nest baut. Okay, so der Standard wird noch höher. Und dann, der ist gut. Matthäus 5,20. Jesus, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Danke, das weiß ich überhaupt. Und wir wissen schon irgendwo, dass wir als Glauben errettet sind. Ja, das wissen wir, aber irgendwo durch unsere Prägung haben wir das Gefühl, okay, danke Herr, ich bin errettet, ich habe ein weißes Blatt Papier bekommen, alles fängt neu an und jetzt beweise ich da, dass sich's auszahlt hat, mich zu retten. Jetzt bemühe ich mich so richtig, weil jetzt meine Sünden sind vergeben und jetzt mache ich alles richtig. Und ich bemühe mich, dass ich alles richtig mache, nicht mehr sündig und für den Herrn lebe. Und ich streng mich an und komme drauf, dass irgendwann falle ich wieder. Ich kann mich nur genau erinnern, in meinem Leben, nach der Wassertaufe, jung bekehrter Christ, und es hat geheißen, der alte Mensch wird begraben und du steigst aus dem Wasser rauf und der ist weg, es gibt ihn nicht mehr. Und ich mir dachte, super, ich kann nie wieder sündigen. Wie cool ist das? Und wie enttäuscht war ich, wie ich gemerkt habe, wie ist denn das jetzt gegangen? Ich habe wieder gesündigt. Das für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Hast du schon mal gesagt, okay, Herr, es tut mir so leid, aber ich mache es wieder gut. Ich bemühe mich jetzt doppelt. Ich verspreche dir, ich werde es nie wieder tun. Und vielleicht hast du auch schon, wie ich mal mit Gott gehandelt. Ja? Manchmal handeln wir gern. Gott, wenn du, dann ich. Kannst du das bekannt vor, hast du schon mal gemacht? Wenn mein Bruder zu mir kommt und sagt, Papa, wenn du, dann ich, dann sage ich, so nicht, junger Mann. Du stellst mir keine Bedingung. Wir können Gott keine Bedingung stellen und wir brauchen ja gar nicht mit ihm handeln. Wer hat einen Bund mit uns geschlossen? Kein Vertrag, kein Abkommen, das du mit ihm aushandeln musst, okay Gott, wenn du das und das gemacht hast, okay, jetzt mache ich das und das ist mein Teil. Er hat einen Bund, den neuen Bund mit uns geschlossen. Und um den zu begreifen, brauchen wir Offenbarungserkenntnis. Ohne diese Offenbarungserkenntnis kommen wir immer wieder in dieses Denken des Leistens hinein. Ich muss leisten, damit ich Gott gefalle. Ich muss liefern. Ja, Gott hat mich errettet, aber jetzt muss ich liefern. So wie wenn wir einen tollen Job bekommen. So, wir kriegen die Stelle und wir haben ein super Gehalt und dann wissen wir, okay, aber jetzt müssen wir liefern. Und nach außen versuchen wir das auch oft oder tun so, ja. Und innen drin schaut es vielleicht ganz anders aus, weil man, ich kenne die meisten von euch nicht heute. Vielleicht ist halt der beste Tag im Leben, vielleicht ist halt der schlimmste Tag überhaupt, weil irgendwas passiert ist, von dem keiner weiß. Oder du irgendwas dann hast, wo du glaubst, oh mein Gott, jetzt bin ich 10 Jahre Christ und dann passiert mir sowas. Scheiße. Und du fühlst dich schlecht und verdammt. Und das Problem ist, dass wir erkennen müssen, dass wir kein Sündenproblem mehr haben. Wir haben kein Sündenproblem mehr. Was wir haben, wenn man so will, ist eher das Problem des Sündenbewusstseins. Und wie kann ich es erklären? Okay, Beispiel, ich bin nicht Raucher. Das ist, was ich bin. Ja? Ich habe früher geraucht, jetzt rauche ich nicht mehr. Wenn ich jetzt ein Backel Chick nehme, ich will niemanden bloßstellen, ob jemand das für mich hat, das ist die Situation. Also sagen wir, das ist ein Backel Chick. Wenn ich jetzt sage, Herr, ich sollte echt nicht mehr rauchen. Ich sollte das gar nicht in der Hand haben. Als Nichtraucher. Wird das Sinn machen? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber oftmals ist es so, ja. Wir wissen, wir sind Gottes Gerechtigkeit und schauen die ganze Zeit auf unsere Fehler, was wir noch nicht auf die Reihe kriegen oder wo wir wieder gefallen sind. Und wir haben den Fokus nicht auf Jesus, sondern auf der Sünde und versuchen, die Sünde irgendwie zu bekämpfen. Wenn es möglich wäre, die Sünde zu bekämpfen, wäre der neue Bund notwendig? Jetzt sind wir im neuen Bund und teilweise versuchen wir immer nur der Sünde zu widerstehen. Er hat sie beiseite geschafft. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, 1 und Vers 2 sagt, denn, warum gibt es keine Verdammnis? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wow. Wovon hat es dich frei gemacht? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Paulus redet im Römerbrief vorher einige Male über dieses Gesetz. Wenn man es zusammenkürzen heißt, halte die Gebote und du wirst gesegnet. Halt sie nicht und du bist verflucht. 5. Mose 28. Kannst du durchlesen, was im Fluch des Gesetzes steht? Da steht ein Haufen drin. Jede Krankheit, die man sich nur vorstellen kann, ist Teil des Fluches des Gesetzes. Und auch jede Krankheit, die keinen Namen hat, steht drinnen. Aber, hast du schon mal Galater 3,13 gelesen? Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Halleluja. Halleluja. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir sind gesegnet. Okay, aber wenn wir uns dann trotzdem, ja, wir wollen ja gute Christen sein und wir bemühen uns. Und wenn wir aber die ganze Zeit dann auf das schauen, okay, war ich wieder ungehorsam und habe ich das schon wieder falsch gemacht und so weiter und so weiter und so weiter, dann werden wir nicht in die Freiheit dieser Wahrheit kommen. Es werden zwei Dinge passieren. Entweder du schaffst das nicht, kommt wieder die Verdammnis. Schuld. Oder du schaffst es, dann kommt, hey, ich habe den ganzen Tag nicht gesündigt. Schau dir mal den Eder an. Der raucht ja noch. Ich glaube nicht, dass er raucht, okay. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dann ist die Gefahr, dass wir auf einmal auf unsere Brüder und Schwestern schauen und sie denken, also du solltest wirklich mehr stille Zeit machen. Ich mache das jeden Tag. Alle Ehre mir. Und dann glauben wir, dass Gott zornig auf uns ist. Lass mich dir was fragen. Wenn du heute sündigst, oder ich, sag mal ich, ist Gott zornig auf mich? Ja. Wird Gott mich bestrafen? Was ist, wenn ich Ehebruch begehe? Ist Gott zornig auf mich? Ja. Okay, ja cool, dann kann ich ja... Da müssen wir unterscheiden zwischen Strafe und Konsequenz. Gott straft uns nicht mehr. Warum? Römer 5, 8 bis 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. In der neuen Genfer Übersetzung steht es auch ganz cool drin. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Es ist keine Frage. Und diese Erkenntnis bringt die in die Freiheit, dass du Dinge für Gott tun kannst. Weil sonst wirst du immer denken, okay, mit welcher Berechtigung stehe ich jetzt da vorne und rede zu dir? Weil ich so toll und so gut bin? Man hat immer den Vorteil, wenn man irgendwo am Gastsprecher ist, dass dann weniger Leute kennen. Der Edo kann dir schon ein paar Geschichten erzählen, ja? Dass ich nicht perfekt bin. Aber nein, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, einzig und allein aufgrund und auf Basis des vollbrachten Werkes. Punkt. Das muss sickern. Paulus sagt, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Es gibt kein Rühmen und es gibt kein Verdammnis. Wie cool ist das? Also du hast die Freiheit, Dinge für Gott zu tun. Du hast die Freiheit, in dieser Freiheit und diesem Leben des neuen Bundes zu leben. Ohne Angst zu haben die ganze Zeit, oh mein Gott, was ist, wenn ich das wieder verkacke? Okay, dann verkackst du es. Das ist... Okay. Lesen wir weiter. Halleluja. Der Herr ist gut. Oh Mann. Hebräer 8, Vers 12. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Paulus zitiert hier Jeremia 31, 31 und die folgenden Verse. Wenn du jetzt zu Gott kommst, okay, sagen wir mal, die Bibelstelle stimmt und du hast gesündigt und du sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und Gott sagt, was tut dir leid? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber Gott vergisst doch nichts. Er kann nicht einfach drüber hinwegsehen. Tut er nicht. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Für alle Sünden deiner Vergangenheit, für die es heute begangen hast und wahrscheinlich haben wir das schon, und für alle, die noch kommen, es ist erledigt. Wie cool ist das? Freiheit durch das Blut des Herrn. Nie mehr an ihre Sünden denken. Ich werde nie mehr an ihre Sünden denken. Wenn Gott nicht an deine Sünden denkt, lass nicht zu, dass der Feind dich daran erinnert. Wer ist der Verkläger der Brüder? Der Teufel. Gott denkt nicht mehr an deine Sünden. Sie sind für ihn weggewaschen, ein für allemal. Halleluja. 1. Johannes 2,2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus ausgegossen. Wir lesen im Jesaja 53, das haben wir jetzt schon mal gehabt, das Kapitel. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn Gott uns strafen würde, wäre er gerecht. Wäre das gerecht? Wenn Gott uns als Christen, wenn wir als Christen sünden, strafen würde, wäre er gerecht? Nein, genau. Und ich beweise das. Okay. Es gibt einen Ausdruck im Strafrecht, und da kommen wir auf den Titel wieder zurück, der heißt Ne bis in idem. Weiß irgendwer, was das bedeutet? Ich habe es nicht gewusst, ich habe halt nachgeschaut. Also ich bin weder Rechtswissenschaftler, noch kann ich Latein. Jetzt halt ich fest, das ist so gut. Das ist lateinisch für nicht zweimal in derselben Sache, heißt es. Das bedeutet, wenn ein Rechtsfall zu einem Urteil kam, nach allen möglichen Berufungen, die man einlegen kann, und das Urteil ist rechtskräftig und nicht mehr anfechtbar, dann darf der Angeklagte nicht mehr für dieselbe Tat angeklagt werden. So, du hast gesündigt. Du hast der Strafe verdient. Das Urteil ist gefällt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, das Urteil ist erledigt. Kann man nicht mehr anfechten. So, wer hat die Strafe getragen? Wie könnte Gott dich erneut für diese Sünden anklagen oder bestrafen? Das wäre nicht gerecht. Selbst ein weltliches Gericht sagt, das ist nicht rechtens. Wie cool ist das? Ist das nicht cool? Nee, bis in idem. Setzt uns das nicht frei? Also mich begeistert das, weil es ist was wir wissen. Es ist normal nichts Neues für uns. Wir wissen, dass Gott uns, wir sind aus Gnade durch Glauben errettet, unsere Sünden sind vergeben, aber trotzdem schleicht sich das irgendwo immer wieder ein, dass wir uns denken, boah, ich muss bringen, ich muss leisten und wenn ich es nicht bringe, dann ist Gott irgendwie zornig oder beleidigt. Oder sagt am Ende, weiche von mir, du Übeltäter. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Halleluja. Zweiter Korinther 5, 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Aber was, wenn ich es trotzdem wieder verkacke? Was ist, wenn man beim Predigen die Bibel aufhört? Wenn es mal auslachen? Oh, Halleluja. Das ist gut. Ich möchte jetzt noch eine Bibelstelle lesen mit euch, die mir in diesem ganzen Thema so gedient hat und auch in der Vorbereitung. Hebräer 7 und ich lese ab Vers 20 aus der neuen Genfer Übersetzung. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, das ist der alte Bund, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in seinem Priesteramt bestätigt wurde. Okay, Jesus wurde also mit einem Eid bestätigt in seinem Priesteramt. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage. Okay, Gott hat Jesus eine Zusage gemacht. Und jetzt kommt's. Die er mit einem Eid bekräftigte. Gott, der Allmächtige, der das ganze Universum mit der Macht seines Wortes zusammenhält, schwört an Eid. Wird es nicht reichen, wenn er einfach sagt, mach mal, passt, Deal. Er schwört einen Eid. Es heißt in der Schrift, und er zitiert hier wieder aus Psalm 110, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. In anderen Übersetzungen steht, dass er der Bürger eines besseren Bundes ist. Was ist ein Bürger? Hast du schon mal für wen gebürgt? Oder vielleicht jemand für dich bürgen müssen? Das ist eine erstaunliche Sache, eine Bürgschaft. Wenn wir uns anschauen, was die Definition einer Bürgschaft ist, dann legst du die nieder. Ich sag's. Das, okay. Bürgschaft bedeutet im Rechtswesen und in der Wirtschaft das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. Das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. So, wir sind im neuen Bund. Und Jesus garantiert, dass dieser Bund gehalten wird. Er und der Vater. Der Vater hat ihm geschworen, du bist Priester in Ewigkeit mit einem Eid. Du bist nicht nur der Vermittler, wir kommen nicht nur durch Jesus, durch unsere Bekehrung zu Gott, sondern er stellt sicher, dass ab diesem Zeitpunkt er der Garant ist, dass es funktioniert. Nicht, weil du leistest, nicht, weil du lieferst, nicht, weil du bringst. Und in diesem Bund sind diese ganzen Verheißungen, wir haben heute schon davon gehört, Heilung, Befreiung, Versorgung, Friede, Freude. Galater 5,22, die Frucht des Geistes. Wenn wir das in uns einbringen, glaube ich, dann merken wir, hoppla, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Ist das nicht eigentlich befreiend? Hey, es geht nicht um mich. Das bedeutet aber auch, dass du mal locker sein kannst, wenn zu Hause was nicht so läuft, wie du willst. Wenn deine Frau zum Beispiel dich nicht so behandelt, wie du denkst, dass sie dich respektieren sollte. Oder deine Verlobte. Amen. Ein Tipp für euch zwar. Okay. Macht eine Grundregel. Macht sich das aus. Ja, schwört es nicht, beschweren soll man nicht, aber macht eine Grundregel. Egal, was der andere tut und die verletzt, und das wird passieren, leg es ihm immer bestmöglich aus. Quasi beurteile seine Intentionen als gut. Die Gefahr ist, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich weiß schon, warum er das gemacht hat. Weil er respektiert mich nicht. Oder sie respektiert mich nicht und er liebt mich nicht. Wenn du das als Grundregel hast, egal was du tust und wenn es mich noch so verletzt, bin mir sicher, du hast das nicht absichtlich gemacht. Weil ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du liebst mich. Wo war ich? Halleluja. Wenn wir dann draufkommen, hey, es geht nicht nur nimmer um mich. Und ich springe rüber zu Vers 25, Hebräer 7. Und das ist auch der Grund dafür, dass er, das ist Jesus, alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und wir kommen zum Ende. Paulus und Silas im Gefängnis. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas im Gefängnis. Damals war das wahrscheinlich keine tolle Sache, im Gefängnis irgendwo angekettet zu sein. Das heißt, die Umstände waren ziemlich bescheiden. Und wir kennen die Geschichte. Ja, sie priesen Gott mit Lobliedern und so weiter. Und man hat irgendwie... Ja gut, das war Paulus und Silas. Das sind eh die Helden. Ja. Dass die das zusammenbringen, das wundert mich nicht. Aber hört so, die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das heißt, sie haben nicht nur, danke Jesus, danke, du bist super, danke Jesus, sondern sie haben laut, offensichtlich laut gepriesen. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. wenn wir an den Punkt kommen, wo wir erkennen, dass es nicht um meine Leistung geht, um das ich muss, sondern er hat, dann können solche Umstände über uns hereinfallen und mit Gottes Gnade stehen wir da und wir loben und preisen den Herrn. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an dem Punkt warst, wo du aufgrund deiner Umstände oder Lebenssituationen den Tränen nahe warst und du hast gesagt, ich weiß hin und vorne immer weiter. Ich bin am Ende. Und wenn in dieser Zeit aus deinem Herzen Lobpreis kommen kann, wow, du blärst gleichzeitig, aber du bist da so glücklich, weil du weißt, Gott ist gut, sein Plan ist wunderbar. Ich bin die Gerechtigkeit, er hört niemals auf, mich zu lieben. Und das ist wirklich cooler Lobpreis. Und was dann passiert? Egal wo du bist, in welchem Gefängnis, die, die rund um dich herum sind, die Ketten von denen zerspringen auch. Es geht nicht nur um die. Und das ist befreiend. Sie ist befreiend. Hey, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Leistung. Jesus hat alles erledigt. Er ist der Vermittler und der Bürger des besseren Bundes. Wir sind die Gerechtigkeit. Wir stehen in dieser Gerechtigkeit eingewurzelt. Du kannst nichts hinzufügen und du kannst nichts wegnehmen. Ist das nicht cool? Wow. Halleluja. Ich bin ermutigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, lasst uns noch beten. Wenn irgendwelche Gebetsanliegen sind oder du denkst, hey, ich brauche irgendwo Durchbruch oder ich weiß da nicht weiter, ich glaube, du kannst jederzeit dann nach vorne kommen und ich bete gern für dich oder das Gebetsteam, ich weiß nicht. und sonst bete ich einfach zum Abschluss und dann weiß ich nicht, was ist zum Schluss. Meistens macht's. Dann gib ich wieder. Oh, Halleluja. Hey, ich danke dir so sehr für diesen neuen Bund, den du geschlossen hast. Herr, in den wir eingetreten sind. Herr, aus Gnade durch Glauben, Herr. Danke, dass wir deine Gerechtigkeit sein dürfen. Danke, dass wir weder was hinzufügen können, noch wegnehmen. Dass das ein für alle Mal fix und fest verankert ist, weil du der Bürger bist. Weil du die Verbindlichkeiten erfüllst. Danke, Jesus. Hey, bitte, lass das in unsere Herzen hineinfallen und nie wieder rausfallen. Hey, egal, was die Umstände bringen, egal, wie es ausschaut, welche Anforderungen das Leben an uns stellt. Herr, wir stehen fest in dir. Wir haben diese Sicherheit des neuen Bundes. Danke, Jesus. Amen.
Vielen lieben Dank. War eine sehr, sehr gute Botschaft, hat mir sehr gut gefallen. Und noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema mit immer in der besten Art auslegen und so. Da habe ich auch vor kurzem habe ich das gelesen und das ist auch so wahr. Also für jeden Menschen macht das, was er macht, in dem Moment perfekten Sinn, weil sonst würde er es nicht machen. Also, wie gesagt, nicht hineininterpretieren, sondern schauen. Der macht das jetzt, weil es für ihn komplett Sinn macht. Nicht, weil er dich ärgern will oder dich oder wen auch immer, sondern für den macht das jetzt in dem Moment komplett Sinn. Und das ist wirklich wichtig zu wissen. Das ist wirklich zu wissen. Wir sind alles Menschen und das ist, finde ich, hat mich sehr berührt, aber war auch sehr, sehr gut gefunden, den Satz. Ja. Das macht man sich zu oft, denkt man, da interpretiert man irgendwas hinein, der Trottel, der Autofahrer da jetzt, der schneidet mich da, weil, was weiß ich. Nein, für den macht das perfekt Sinn in dem Moment. Für mich nicht, aber für ihn. Ja, mit dem Satz möchte ich euch gerne in die Woche entlassen und eine schöne Woche wünschen und Gott segne euch und habt viel, viel tolle Erlebnisse mit Gott die Woche. Danke. Amen.